SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. Hallo und herzlich willkommen und ahoi, Kapitänin Christina Steinle, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt aber genug der Klischees hier. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind Kapitänin zur See, sagt man das noch so?
Ja, ne? Ja, das sagt man so.
Und haben jetzt zuletzt das Kommando übernommen auf einem großen Kreuzfahrtschiff, auf der AIDA Luna. Und da sind Sie jetzt, glaube ich, gerade von der ersten Periode, die geht immer so 3 Monate, zurückgekommen. Erzählen Sie mal, wie war's?
Ja, aufregend auf jeden Fall. Also ich bin ja schon länger bei AIDA, ich arbeite da seit 13 Jahren, aber es war natürlich jetzt nochmal was ganz Besonderes, weil es mein erster Einsatz als Kapitänin war. Man hat mir quasi das Kommando übertragen von AIDA Luna und da ging es für mich jetzt Mitte März los. Ich hatte dann erstmal eine Woche noch Übergabe mit meinem Vorgänger, also ein erfahrener Kapitän, der mich eingearbeitet hat. Genau.
Den Sie auch schon kannten?
Oder? Den kannte ich auch schon, genau. Es war Kapitän Boris Becker. Wir haben ja vielleicht ein paar eingefleischte AIDA-Fans hier bei den Zuhörern.
Die werden sich schon noch melden, ja, das glaube ich auch. Boris Becker, ah ja, okay, der musste sich bestimmt einiges anhören auch, ne?
Ja, tatsächlich, die Namensverwandtschaft ist nicht von der Hand zu weisen. Okay. Genau, aber der ist mit einer unserer erfahrensten Kapitäne, der macht auch eigentlich immer alle Neubauten, daher kennen wir uns auch schon. Genau, und der hat mich eingearbeitet.
Ja, und Sie haben ja nicht nur ein Riesenschiff bekommen unter Ihr Kommando, sondern auch ein relativ frisch renoviertes. Also ich glaube, die AIDA Luna, die auf der Sie jetzt auf der Brücke standen, ich kann ja mal kurz so, damit man eine Vorstellung kriegt. Also es ist 252 Meter langes Schiff, 32 Meter breit, Tiefgang 7 Meter, hat ungefähr 49.000 PS, wenn man das so umrechnet, 28.000 Tonnen Gewicht, schafft 22 Knoten, 2.100 Passagiere und 600 Besatzungsmitglieder auf 13 Decks. Habe ich alles korrekt gesagt?
Ja, das stimmt so.
Weil korrekt sein ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt als Kapitänin. Da muss man eigentlich sehr korrekt sein.
Genau, man muss sehr korrekt sein, man muss präzise sein und man muss alle Faktoren so im Auge behalten. Und genau, was Sie angesprochen haben, ist, wir waren mit AIDA Luna jetzt tatsächlich in der Werft. Das heißt, sie ist einmal quasi general überholt. Das war Ende letzten Jahres. Für 7 Wochen waren wir in Marseille und haben quasi sowohl technisch Sachen überarbeitet, als auch im Passagierbereich quasi alles einmal hübsch gemacht, um die Schiffe so auf ihre zweite Lebenshälfte auch irgendwie vorzubereiten. Und damals war ich tatsächlich auch dabei, aber noch als Staffkapitänin, also als Stellvertreterin des Kapitäns, meine vorherige Position.
Sie sagen wir, also das heißt, Sie waren auch bei der Sanierung mit dabei die ganzen 7 Monate und haben das in welcher Funktion dann mitgemacht?
Genau, also ich war als Staffkapitänin an Bord und generell ist es so, dass wenn wir in der Werft sind, dass die Crew tatsächlich an Bord auch bleibt und die Arbeiten unterstützt. Man muss sich das so vorstellen, dass wir tatsächlich Arbeiten übernehmen, die so mit unserer normalen Arbeit, sag ich mal, nicht so viel zu tun haben. Mhm. Also jetzt für uns Offiziersränge ist es schon ähnlich. Also wir machen so eine Art Bauaufsicht, weil wir sind ja die, die hinterher mit dem Schiff eben auch losfahren wollen und müssen. Und wir wollen natürlich da sicherstellen, dass alles auch sicher ist, dass alles funktioniert und alles genauso ist, wie wir das quasi auch in Auftrag gegeben haben. Und bei den normalen Besatzungsmitgliedern ist es so, dass wir bunte Teams zusammenstellen. Und da gibt es dann zum Beispiel Teams wie das Transportteam. Denn man muss sich ja vorstellen, dass alles quasi, was lose in dem Schiff steht, muss einmal raus und muss am Ende der Werfzeit aber auch wieder reingebracht werden. Also dazu gehört Mobiliar, Einrichtungsgegenstände, alles Mögliche.
Und das machen Sie dann als Crew? Also genau. Da gibt es keine Werftarbeitenden, die dann da reingehen und das machen, sondern da sind Sie als Crew gefragt?
Genau.
Das heißt, der Beruf im Grunde, den Sie da ausüben, egal ob Sie da Staffkapitänin sind oder jetzt Gesamtkapitänin, der ist relativ vielseitig. Da kann man sich nicht auf eine Sache beschränken oder sagen, das mache ich nicht.
Nee, aber das macht es ja auch so ein bisschen aus. Das ist ja der Charme, sag ich mal, in unserem Beruf, dass es wirklich so vielseitig ist, dass man nicht nur ein Themengebiet hat, mit dem man sich irgendwie auskennen muss oder beschäftigt, sondern dass es so vielfältig ist. Und gerade so Werftzeiten sind super spannend. Ich habe auch in anderen Positionen Werften mitgemacht, also Neubauwerften, damals in Japan für AIDA Prima und Perla und dann auch AIDA Nova in Papenburg nochmal.
Das sind alles Schiffe, ne?
Genau, sind alles von unseren Schiffen. Und das waren für mich die Zeiten, in denen ich wirklich am meisten auch gelernt habe. So, weil man wirklich mit so vielen Dingen zu tun hat, mit denen man so im normalen Schiffsbetrieb einfach keine Berührungspunkte hat.
4 Streifen finden sich eigentlich auf der Schulterklappe von Schiffskapitänin Christina Steine. Heute ist sie bei uns in Privat bei SWR1 Leute. Frau Steine, Sie haben jetzt Ihre erste große Fahrt als Kapitänin gemacht, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. So eine typische Kreuzfahrt war das, glaube ich. Da haben Sie das Schiff zurückgeführt von den Kanaren nach Hamburg. Richtig?
Genau, also ich hatte noch eine Reise auf den Kanaren, so eine typische Kanarenkreuzfahrt, 1 Woche.
Wie sieht die aus?
Also so Inselhopping, würde ich das sagen. Wirklich alle Kanarischen Inseln einmal im Kreis abgefahren. Mhm. Und dann ging es tatsächlich los auf Transreise, sagen wir dazu, zu den Reisen, wo wir das Schiff quasi von einem Ort auf der Welt zu einer anderen überführen, um dann in einer neuen Region unterwegs zu sein. Und für uns war das eben von den Kanaren nach Hamburg, weil AIDA Luna jetzt den ganzen Sommer bis September erstmal ab Hamburg fährt und eben nach England, nach Island, Spitzbergen, Norwegen, also hier im hohen Norden unterwegs ist.
Das haben Sie jetzt auch alles gemacht, ne? Was ist denn eigentlich, also für Sie als Kapitänin spannend? Ist es so die lange Fahrt auf dem Ozean oder ist es das Hopping?
Oh, tatsächlich hat beides so seine Highlights. Seetage sind bei uns prinzipiell auf der Brücke die entspannteren Tage, weil wir natürlich nicht früh aufstehen müssen. Es gibt kein Lotsen, es gibt kein Anlegen, kein Ablegen. Deshalb sind für uns Seetage tatsächlich entspannter. Da ist mehr Zeit, auch mal sich um den Papierkram zu kümmern, um Meetings abzuhalten, um sich mehr auszutauschen. Während Hafentage natürlich ihre eigenen Herausforderungen haben, weil es ist jeden Tag ein anderer Hafen, es sind andere Wetterbedingungen. Der Lotse kommt oft früh morgens, dann startet der Tag schon recht bald. Genau.
Ich höre jetzt raus, also Bürokratie ist ja das, worüber alle schimpfen. Haben Sie damit auf See etwa auch zu tun? Also sind Sie dann als Kapitänin auch oft am Schreibtisch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja doch, also Bürokratie kommt auch bei uns nicht zu kurz. Ja. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir sind ja relativ viele Besatzungsmitglieder jetzt auf AIDA Luna, knapp über 600. Da verteilt sich der bürokratische Aufwand auch auf die Besatzungsmitglieder. Das heißt, es bleibt am Ende des Tages nicht alles auf meinem Schreibtisch liegen. Aber das gehört bei uns natürlich auch dazu, eine ordentliche Dokumentation.
Wie lange dauert denn so eine Fahrt normalerweise? Also so eine typische Kreuzfahrt? 2 Wochen, 3 Wochen?
Also ich würde mal sagen, da ist so alles dabei zwischen Kurzreisen, die starten so bei 3 oder 5 Tagen. Dann gibt es so diese normalen Wochenreisen und dann gibt es die längeren Reisen. Da reden wir so von 14 Tage oder 21 Tage, was wir jetzt auch gefahren sind. Und dann gibt es noch die ganz langen Reisen, die gibt es normalerweise einmal im Jahr, dass es ein Schiff gibt, das eine Weltreise macht. Da reden wir dann so von 3,5 bis 4 Monaten Reisedauer.
Komplett auf einem Schiff mit einem sozusagen mit einer Besatzung und auch einem Publikum unterwegs ist. Wann kommen Sie denn eigentlich als Kapitänin auf so ein Schiff? Also wenn alles gewienert und geputzt ist oder so als allerletzte und sagen guten Tag und jetzt geht's los? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, tatsächlich bin ich ja meistens schon da. Also wenn ich jetzt an Bord bin, für so eine normale Einsatzzeit bei uns ist zwischen 3 und 3,5 Monate, dann fahren wir ja nicht nur eine Reise in diesem Zeitraum, sondern mehrere Reisen. Also ich hatte jetzt auch Wochenreisen nach England, dann hatte ich aber auch 14 Tage rund um England und ich bin ja die ganze Zeit da mit der Besatzung. Und es ist auch so, dass die Besatzung auch nicht quasi jetzt die ganze 3 Monate mit mir an Bord ist, sondern der Wechsel gehört bei uns ständig dazu. Also jede Woche kommt jemand, dann geht wieder jemand. Also da ist ständige Fluktuation, weil wir nicht alle gleichzeitig aufsteigen und dann gleichzeitig in Urlaub gehen. Das wäre auch nicht gut, weil dann würde auch alles Wissen verloren gehen und deshalb ist das bei uns so geschichtet.
Schiffskapitänin, das ist Ihr Traumberuf. Frau Steine, seit wann ist das Ihr Traumberuf?
Tatsächlich seit Kindheitstagen. Also ich bin ja hier in Mannheim geboren, quasi um die Ecke.
Ja.
Und habe da meine ersten Lebensjahre auch verbracht. Und dann sind wir aus familiären Gründen zur Familie meiner Mama nach Oberfranken, nach Bayern gezogen. Und ich habe meine Ferien aber immer hier verbracht, bei meinen Großeltern am Rhein. Die hatten auch ein Sportboot. Und da wurde mir sozusagen die Liebe zum Wasser in die Wiege gelegt. Und dann kam ich wohl eines Tages von der Schule nach Hause, wenn man das meinen Eltern so glauben kann. Und da habe dann gesagt, okay, ich will Kapitänin werden, wenn ich groß bin. Und habe das dann tatsächlich auch immer in diese Freundschaftsbücher geschrieben. Und dann war es irgendwann kurz vor dem Abi und man musste sich überlegen, was man wirklich mit seinem Leben anfangen möchte. Und dann habe ich gedacht, warum es nicht mal ausprobieren, zur See zu fahren.
Also ich habe es tatsächlich gelesen in einem uralten Interview, da waren Sie 25, glaube ich, gerade frisch angefangen als Dritte oder irgendwie Offizierin auf Kreuzfahrtschiffen, waren davor auf Containerschiffen unterwegs, sprechen wir gleich noch alles drüber. Und da haben Sie das auch schon gesagt, ich will Kapitänin werden. Und jetzt sind Sie es geworden. Da sind natürlich jetzt die großen Fragen, ne? Also die erste große Fahrt als Kapitänin, wie war das Captain's Dinner? Gibt es das noch?
Also bei uns, da gibt es tatsächlich keinen Captain's Dinner im klassischen Sinne.
Wie, nicht wie auf dem Traumschiff?
Nee, also bei anderen Reedereien gibt es das tatsächlich, aber wir sind ja eher so ein bisschen leger unterwegs, familienorientiert. Wir haben viele Buffet-Restaurants. Genau, bei uns gibt es andere Veranstaltungen. Also wir haben so eine Abendveranstaltung, die Primetime, so eine Art Talkshow. wo man den Gästen auch vorgestellt wird. Es gibt dann verschiedene Termine, also wie Fotoshootings oder Gästetreffen mit unseren loyalsten Gästen. Mhm. Und das sind natürlich schon, wenn man das erste Mal dann auch macht, aufregende Momente, weil man sich natürlich auch fragt, okay, wie nehmen die Gäste das auf? Wie finden die das jetzt? Auch eine Frau an der Spitze gab es ja jetzt bei uns auch eine ganze Weile nicht.
Wir haben es ja gehört, das ist weltweit eine Seltenheit. Gibt nur so zwei Hände voll Kapitäninnen auf Kreuzfahrtschiffen. Aber man ist ja da schon so ein bisschen so eine herausgehobene Persönlichkeit, also auch ohne Captain's Dinner. Man ist ja so ein bisschen der Star da auf dem Schiff. Wie war das für Sie jetzt?
Das schon. Man muss sich auch am Anfang da dran gewöhnen. Weil für mich selber hat sich ja erstmal nicht so viel geändert. Okay, es ist eine neue Position, aber ich mache einfach meinen Job genauso weiter, wie ich ihn vorher gemacht habe. Und es ist natürlich aber um die Position des Kapitäns oder der Kapitänin, wird viel mehr Aufsehen gemacht, sage ich mal. Ich bin natürlich auch in der Position quasi die Repräsentantin fürs Schiff. Also ich stehe für die gesamte Crew. Ich bin quasi das Aushängeschild gegenüber den Gästen. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man eben nicht mehr undercover irgendwo essen gehen kann, sondern dass man tatsächlich überall quasi erkannt wird, dass man angesprochen wird. Aber es ist auch schön, weil die Gäste sich wirklich darüber freuen, wenn man mal irgendwie 2 Minuten Zeit hat für Smalltalk, wenn man ein Foto zusammen macht. Mhm. Und ich war tatsächlich überwältigt von dem positiven Zuspruch, den es auch gab. Also ich hatte mir vorher eher Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht nicht so positiv von allen aufgenommen wird. Aber gerade, sag ich mal, auch ältere Damen, die gesagt haben, oh, früher bei uns, das wäre nicht möglich gewesen und das ist so gut, dass sich das über die Jahre geändert hat. Oder dann auch junge Mädchen, die kommen, um ein Foto zu machen und sagen so, ich habe mich so gefreut, als ich das in der AIDA heute, das ist unsere Bordzeitung, gesehen habe, dass wir auf dieser Reise eine Kapitänin haben. Und diese Vorbildfunktion, die man damit auch hat, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und das ist was mir jetzt auch mit der neuen Rolle noch mal mehr bewusst geworden ist.
Da wollen wir gleich drüber sprechen, warum das eigentlich so was Besonderes ist. Eine Frau auf der Brücke, die das Sagen hat, bringt ja auch alles eine Menge Verantwortung mit sich. Und sie hängen jetzt wahrscheinlich, wenn ich richtig zugehört habe, wahrscheinlich auch ein paar Wohnzimmern jetzt hier deutschlandweit schon eingerahmt mit den Gästen zusammen. Was waren denn so die ganz besonderen Momente? Können Sie da vielleicht mal so ein, zwei schildern, wo Sie sagen, das war jetzt schon nochmal was anderes als früher?
Ja, also einer der ersten ganz besonderen Momente war natürlich, als mein Kollege, der mich eingearbeitet hat, abgestiegen ist auf Gran Canaria und man dann erstmal so, ich nenne das jetzt mal, alleine zurückbleibt und einem dann bewusst wird, dass man jetzt wirklich das Kommando für dieses Schiff hat und dass da eben auch nicht noch jemand ist, den man nochmal so eben fragen kann, so als Backup. Und dann natürlich das erste Auslaufmanöver. Also ich bin vorher in der Position als Staffkapitänin ja auch schon viele Einlauf- und Auslaufmanöver gefahren. Aber dann so dieses erste Manöver unter dem eigenen Kommando ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Und dann auch Gran Canaria ist natürlich auch direkt ein schönes Manöver, irgendwie mit rückwärts ausparken und im Hafen drehen, während alles wunderschön beleuchtet ist und dann da aus dem Hafen rausfahren. Ja, das war schon ein besonderes Erlebnis nochmal und nochmal besondere Gänsehaut, auch für mich.
Und Kapitänin auf einem Schiff zu sein, das heißt auch eine Menge Verantwortung zu übernehmen. Wie hat sich das denn für Sie angefühlt? Sie haben gerade gesagt, so ein besonderer Moment war, als Ihr Vorgänger, der erfahrene Kapitän von der Bühne ging und Sie oder von der Brücke ging und Sie wussten, okay, jetzt bin ich diejenige, welche, auf die es ankommt im Zweifel. Fangen wir mal ganz einfach an, nicht bei den Extremsituationen. Wie ist denn so ein Arbeitsalltag, so ein typischer auf einem Kreuzfahrtschiff, egal ob AIDA oder anderswo?
Also der Charme an unserem Job ist ja so ein bisschen, dass es diesen typischen Arbeitsalltag nicht gibt, sondern dass jeder Tag so ein bisschen anders ist und man sich immer wieder neu drauf einstellen muss. Aber es gibt natürlich schon so Arbeitsabläufe, die immer wieder ähnlich sind. Und da geht es zum Beispiel los, dass der Arbeitstag normalerweise so eine Stunde, bevor wir an der Lotsenstation ankommen, um den Lotsen zu übernehmen, geht es meistens los. Dann rufen die Kollegen von der Brücke bei mir an, dann bekomme ich so ein erstes Update. Wie ist das Wetter? Hat das alles geklappt, uns bei der Lotsenstation und beim Hafen anzumelden? Ja, und dann bin ich so eine halbe Stunde vor dem Lotsen spätestens mit auf der Brücke. Dann haben wir die Lotsenübernahme. Das heißt, der Lotse kommt meistens mit einem Lotsenboot längsseits, klettert dann durch unsere Lotsenpforte und wird auf die Brücke eskortiert. Und dann gibt es erstmal so ein kleines Handover. Dann gibt es das eigentliche Manöver, Anlegen. Und dann sind wir erstmal im Hafen.
Der Lotse und die Kapitänin, dazu haben wir eine Frage und die kommt von Joachim Emmerling. Der hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen.
Hallo, hier ist Joachim Emmerling. Eine Frage an die Kapitänin. wenn der Lotse an Bord ist, wer hat dann das Sagen auf der Brücke? Mehr der Lotse oder nach wie vor die Kapitäne? Danke, tschüss.
Ja, eine sehr beliebte Frage tatsächlich auch bei unseren Gästen. Es ist tatsächlich so, dass die Verantwortung bei mir bleibt. Das heißt, der Lotse hat rein beratende Funktion, der ist für uns der Ortskundige, der kennt sich am besten aus im Revier oder im Hafen, also der weiß genau, wie ist das mit den Strömungen, mit den Windverhältnissen, der spricht auch die Landessprache, was oft nicht zu unterschätzen ist, der ist auch in Kontakt mit den Festmachern, die auf der Pier auf uns warten, um unsere Festmacherleinen entgegenzunehmen. Oder zum Beispiel in manchen Häfen müssen wir auch Schlepper nehmen. Wenn das Wetter zum Beispiel nicht so gut ist oder es vom Hafen vorgeschrieben ist, dann würde er auch die Kommunikation mit dem Schlepper übernehmen. Insgesamt würde ich sagen, es ist eine relativ nahtlose Zusammenarbeit. Wir versuchen natürlich schon, da auch ein konstruktives Miteinander irgendwie zu finden und nicht da unsere Meinung durchzuboxen, weil am Ende ist eben der, der sich da wirklich auskennt. Es gibt auch Häfen, zum Beispiel, wenn wir nach Hamburg fahren, dann fahren wir ja die Elbe entlang. Da kommt ja schon draußen vor Cuxhaven kommt schon der erste Lotse, der Elblotse.
Der bleibt dann ewig.
Genau, die Elbpassage dauert fast 6 Stunden. Ja. Es gibt zwischendrin auch Lotsenwechsel. Das heißt, er wird dann von Kollegen auch nochmal abgelöst, damit er eben nicht die ganzen 6 Stunden alleine fahren muss. Und da ist es so, dass wir dem Lotsen auch erlauben, Ruderkommandos zu geben. Das heißt, er darf direkt die Kommandos an unseren Rudergänger geben und steuert damit ja schon in gewisser Weise das Schiff. Aber es sitzt von uns immer noch jemand nebendran, der eben nochmal guckt, passt das so, ist das für uns in Ordnung und der auch sein Veto einlegen könnte, wenn es eben nicht in Ordnung wäre.
Jetzt noch ein bisschen
wäre.
Schifffahrt für Anfänger. Was sind Ruderkommandos und wer ist der Ruder? Wie heißt der Rudermann?
Rudergänger.
Rudergänger, ja. Wer ist
also
das?
Es ist tatsächlich so, dass wenn wir im offenen Seeraum unterwegs sind, dann sind wir ja normalerweise im Autopiloten unterwegs. Also das heißt, wir haben einen Computer, der das Schiff steuert. Wenn es dann aber ans Manöver geht oder in engere Fahrwasser, dann gehen wir auf Handruder. Das heißt, es steht da wirklich ein Matrose an so einem kleinen Steuerrad, der das Schiff eben nach entweder unseren Kommandos oder den Kommandos des Lotsen dann steuert.
Also Sie als Kapitänin machen das nicht. Sie sagen nur, wo es lang geht, aber Sie machen es nicht selbst.
Genau, also ich sage, wo es lang geht und der Rudergänger, also der Matrose, der würde steuern. Nur wenn es dann wirklich ans Anlegen selbst geht, also wirklich, sag mal so, an die letzten 50 Meter zur Pier, dann machen wir das selber und dann würde ich auch selber das Ruder bedienen.
Also ganz ehrlich, Frau Steinle, also wenn ich manchmal rückwärts mit dem Auto fahre und das ist jetzt gar nichts, dann denke ich mal, oh, hoffentlich komme ich da jetzt nicht links und rechts irgendwo an die Mauer ran, parke ich jetzt hier richtig ein. Mit so einem Schiff stelle ich mir vor, da geht einem dann schon manchmal ein bisschen auch der Hintern auf Grundeis, oder nicht? Oder darf das nicht?
Nein, das darf nicht. Also so eine gewisse Portion an Respekt für die Aufgabe gehört, glaube ich, auch dazu. Es ist auch eine sehr konzentrierte Atmosphäre bei uns auf der Brücke, wenn es ums An- und Ablegen geht. Und es ist eben auch keine One-Man-Show, sondern eine Teamdisziplin. Man könnte es auch alleine nicht machen bei der Größe von Schiff. Man muss sich das dann auch vorstellen. Ich bin da nicht alleine auf der Brücke, sondern es sind die 2 Offiziere auf der Brücke, die gerade die Wache haben. Dann haben wir 2 Matrosen. Wir haben mich, den Staffkapitän und den Lotsen zur Unterstützung. Und dann haben wir noch 2 Offiziere auf den Manöverstationen. Manöverstationen, das sind die Orte am Schiff vorne und hinten, wo wir unsere Winden haben, wo die Festmacherleinen rausgegeben werden. Also womit man das Schiff dann quasi an der Pier festmacht. Ganz oft liest man ja, das Schiff ist in Hamburg vor Anker gegangen. Das stimmt so ja nicht, weil wir ankern ja nicht in Hamburg, sondern wir machen das Schiff tatsächlich mit den Festmacherleinen an der Pier fest.
Mhm. Als Sie da vor ein paar Monaten, ich glaube im März war es, dann befördert wurden und die Nachricht kam als Pressemeldung, dann ging das wahnsinnig rum. Da gab es ein immenses Medieninteresse an Ihnen. Sie sind ja heute auch hier. Wie haben Sie das erlebt? Also diesen Rummel um die eigene Person dann plötzlich, nur weil man sozusagen den nächsten Schritt erreicht hat, auf den Sie ja über viele Jahre hingearbeitet haben.
Genau, also ich habe darauf ja mehr oder weniger über 13 Jahre darauf hingearbeitet. Und das heißt für mich selber war das natürlich auch ein großes Ding, weil es ist natürlich irgendwie so das Erreichen des Traumes. Aber dass es natürlich auch die Außenwirkung so krass hat, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt. Ist aber eben dem geschuldet, dass es tatsächlich halt einfach noch eine Männerdomäne ist, in der ich arbeite. Und dass wir eben so wenig Frauen sind. Sie hatten das ja vorhin gesagt, wir sind irgendwie 10 Frauen weltweit, die auf einem Kreuzfahrtschiff Kapitänin also Sinn. Und das habe ich tatsächlich auch erst in einem Interview so wirklich schwarz auf weiß das erste Mal gehört. Und das ist natürlich schon eine Zahl, die auch doch erschreckend gering ist.
Ja, also es ist eine erstaunliche Zahl und da sind sie ja wirklich eine Rarität. Also ich würde sagen, es gibt mehr deutsche Popstars als Frauen auf den Brücken und Kreuzfahrtschiffen. Wie ist das im Containerbereich? Gibt es da viele Frauen?
Also es gibt auch Frauen im Containerbereich, tatsächlich auch hier in Deutschland. Hapag-Lloyd hat eine Kapitänin auch zum Beispiel. Aber ich glaube, wenn man da auf die Prozente guckt, dann landet man wahrscheinlich bei noch weniger als in der Kreuzfahrtbranche.
Ich könnte mir vorstellen, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, Sie sind in Mannheim geboren, haben Sie selbst erzählt, hier in Baden-Württemberg, aber aufgewachsen in der Gegend um Hof. Streitet man sich da heute jetzt, wo Sie herkommen, jetzt wo Sie so bekannt geworden ist? Sagen jetzt die Hofer, die gehört uns, die ist Oberfränkin. Oder die Mannheimer sagen, Rhein-Neckar, da hat sie nämlich ihre Liebe zum Wasser entdeckt? Oder?
Ich glaube, man hat sich da ganz gut arrangiert. Das haben tatsächlich beide Lokalzeitungen auch was dazu veröffentlicht. Natürlich auch gerade in Hof, in der Region, wo ich jetzt aufgewachsen bin und zur Schule gegangen bin, das ist natürlich auch eine Region, die ist weit weg vom Wasser. Da haben die Leute auch mit der Seefahrt nicht so viel am Hut. Und das ist natürlich nochmal super spannend, da auch einen Einblick zu geben und den Leuten das auch so ein bisschen näher zu bringen, was wir eigentlich machen.
Ja, Mannheim ist da schon ein bisschen maritimer. Sie haben ja schon erzählt, Oma und Opa hatten ein Boot. Ist das tatsächlich, wo es angefangen hat, also wo es gezündet hat bei Ihnen, diese Liebe zur Seefahrt?
Ja, ich habe damals auch dann im Jugendalter den Sportbootführerschein gemacht. Das waren so meine ersten, sag ich mal, maritimen Schritte. Mit 16 konnte man das damals machen. Und ja, dann waren wir mit dem Boot im Sommerurlaub immer in Kroatien. Da hat man dann natürlich auch mal ein bisschen größere Schiffe gesehen. Ja, und dann ging es nach dem Abi los, das erste Mal tatsächlich aufs Containerschiff für 6 Monate zu einem Praktikum. Und jetzt aus heutiger Sicht würde ich sagen, war ich vielleicht doch ein bisschen blauäugig damals unterwegs, so ohne Vorkenntnisse und ohne familiären Background.
Also das finde ich völlig verrückt mit dem Containerschiff, da sprechen wir gleich drüber. Ich will nur an eine Sache noch kurz erwähnen. Sie haben ja ein Top-Abi gemacht, habe ich gelesen. Also 1,2. Und da sind ja wahrscheinlich die meisten Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler gegangen, haben Jura oder Medizin studiert mit so einem ähnlichen Abi. Aber Sie wollten unbedingt Nautik studieren.
Genau, ich wollte damals unbedingt Nautik studieren. Hat natürlich auch bei meinen Lehrern und so im Umfeld schon ein bisschen für Irritationen gesorgt, weil man wurde dann natürlich auch gefragt mit so einem guten Abi, so, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich studiere jetzt Nautik, ich gehe nach Bremen, ich gehe jetzt erstmal für 6 Monate aufs Schiff. Und tatsächlich, also da, wo ich herkomme, da konnten die Leute sich auch gar nichts drunter vorstellen. Was arbeitet man eigentlich auf so einem Containerschiff? Was sind so die Aufgaben? Was ist der Beruf eigentlich? Ja, deshalb war das schon spannend.
SWR1, Leute, vor mir sitzt Christina Steine, noch gar nicht mal so alt und schon Kapitänin zur See, hat das Sagen auf einem großen Kreuzfahrtschiff mit 250 Meter Länge. Man stellt sich das jetzt so glanzvoll vor, aber der Weg dahin, der ist steinig, würde ich sagen. Sie haben angefangen auf einem Containerschiff, da waren Sie 20 oder wie alt?
19, also direkt nach dem Abi ging es los für mich. Ich habe 2008 Abi gemacht und bin dann im August 2008 tatsächlich das erste Mal los in Bremerhaven aufgestiegen auf mein erstes Containerschiff für 6 Monate. Sollte die Reise dauern. Ja, und ich sag mal so, es war schon ein bisschen ein harter Einstieg. Ich war vielleicht auch aus heutiger Sicht, würde ich sagen, ein bisschen blauäugig bei der Sache. Ich hatte natürlich auch keine familiäre Vorbelastung in der Seefahrt.
Also es gab auch niemanden, der Sie warnen konnte?
Nee, ich hatte ein Buch mir gekauft, das hieß irgendwie Leben und Arbeiten an Bord. Das war so mein Leitfaden, sag ich mal, für die ersten Wochen. Und damit ging es dann los auf große Fahrt.
Sie waren da mit einer rein männlichen polnisch-philippinischen Mannschaft. Also man muss irgendwie kein Schelm sein, um sich da Gedanken zu machen, wie war das für Sie? Also sind Sie da irgendwie einigermaßen, sage ich mal, unbedrängt durch die Zeit gekommen oder gibt es da auch mal Schwierigkeiten?
Ja, also es war so, dass die erste Hürde war natürlich mal das Englische. Ich kam mit meinem Oxford-Schulenglisch da an Bord und es war erstmal super schwierig für mich, mich zu verständigen und mich auch auf diese Sprachbarriere irgendwie einzulassen. Und dann hatte ich natürlich auch von den Abläufen an Bord so gar keine Ahnung, was mich da eigentlich erwartet. Ich bin, glaube ich, auch die Einzige, die vor der Brückentür jemals stand und sich nicht auf die Brücke getraut hat, weil da ein Schild dran stand, Restricted Area, Authorized Persons Only, also quasi nur bevollmächtigte Leute, die da rein dürfen. Und ich stand da und habe bestimmt 10 Minuten mit mir gerungen, ob ich denn da jetzt klopfen soll oder nicht und ob ich da rein darf und wurde dann auch herzlich ausgelacht dafür hinterher. Und es wurde mir auch gesagt, so, du bist, glaube ich, die Erste, die dieses Schild überhaupt jemals ernst genommen hat. Ja, und dann ist es natürlich schon so, dass man sich so seinen Platz auch in der Mannschaft, wir hatten das ja angesprochen, also wir waren damals 21 Mann Besatzung, auch erstmal so ein bisschen erkämpfen muss und auch deutlich machen muss, dass man eben hier nicht zum Spaß ist, sondern weil man wirklich diesen Beruf lernen will, dass man auch genauso mit anpacken möchte. Dazu kam natürlich, dass ich am Anfang auch wirklich schlimm seekrank war. Also wir sind quasi aus Bremerhaven ausgelaufen und mit mir war erstmal nicht so viel anzufangen.
Sie haben gelitten, oder?
Ja, also ich war auch am Anfang, war ich mir sicher tatsächlich, dass ich hinschmeißen würde.
Weil die Frage kam jetzt gerade just jetzt rein von Walter Schnur aus Blansingen. Haben Sie nie Probleme mit Seekrankheit? Doch, hatten Sie ja auch.
Ist tatsächlich was, woran sich der Körper aber gewöhnt mit der Zeit. Also die Kollegen, die schon länger zur See gefahren sind, haben damals zu mir gesagt, nimm keine Medikamente, so halte das aus. Es ist 2 Wochen hart und dafür wird es dann besser und der Körper gewöhnt sich dran. Und so war das dann auch. Also es ging mir bis nach Amerika, sag ich mal, schlecht und danach wurde es besser. Und auch heute ist es was, also ich merke es zwar,
aber... Die ganze Atlantiküberfahrt.
Ja, die ganze Atlantiküberfahrt habe ich gelitten. Aber ich habe dann gute Arbeiten bekommen. Ich durfte dann mit dem Bootsmann, der ja quasi der Vorarbeiter der Matrosen ist, an Deck unterwegs sein. Das heißt, ich habe gemalt, ich habe Hydranten angemalt, Poller.
Also, und wie ist es mit Heimweh?
Ja, doch auch schon. Man ist ja
damals, also genau. Heute spielt es wahrscheinlich nicht mehr so die übergeordnete Rolle.
Genau, aber damals schon. Ich meine, ich war ein junges Mädchen und ich war das erste Mal ja wirklich weg von zu Hause. Also ich habe auch kein Auslandsjahr vorher gemacht. Das heißt, das war so die längste Zeit, die ich von zu Hause weg war. Zum einen ja von meiner Familie, aber damals auch natürlich vom ersten Freund. Da spielt natürlich dann auch der Liebeskummer mit rein. So. Mhm. Das,
Und wie haben Sie sich die Matrosen vom Leib gehalten?
Ja, also ich war damals vielleicht schon ein bisschen rabiat. Ich bin tatsächlich direkt zum Kapitän gegangen, weil ich mir auch nicht anders zu helfen wusste in dieser Situation. Und das war tatsächlich ein super netter polnischer Kapitän damals, der auch Töchter in meinem Alter selber hatte. Ich glaube, das war von großem Vorteil, der natürlich dann da auch dementsprechend reagiert hat. Und dann habe ich es in allen weiteren Verträgen eigentlich immer so gehandhabt, dass ich quasi diese Geschichte aus dem ersten Einsatz erzählt habe und gesagt habe, dass ich das gar nicht verstehen kann und dass ich ja hier bin, um auch mit anzupacken und weil ich das wirklich lernen will. Und das hat dann eigentlich immer geholfen und mir die Kollegen vom Leib gehalten.
Sie mussten da wahrscheinlich auch hart anpacken lernen, ne? Also ich meine, man genau, wird also, ja dann so als das kleinste Rädchen sozusagen, in dem dann wird da wahrscheinlich gesagt, hier, mach mal.
Ja, also man ist halt wirklich da, um das Handwerk, sag ich mal, von der Pike auf zu lernen. Und da geht es über Malerarbeiten, Rostklopfen, auf dem Container zum Beispiel auch dieses ganze Laschmaterial, was man an Bord hat, um die Container dann sicher in der Position zu befestigen. Das muss gezählt und inventorisiert werden. Die ganzen Rettungsmittel, Feuerlöscher, Fluchtretter, alles, was es da so gibt, muss gewartet werden und regelmäßig überprüft. Und man macht alles mit. Man lernt quasi wirklich alles von klein auf.
Und beim Nautikstudium auf der Uni, da war Sie auch nur eine von 5 Frauen. Jetzt sind Sie eine von 10 weltweit, was Kreuzfahrtschiffe angeht, bei 430 Kreuzfahrtschiffen. Heißt die Schifffahrt immer noch eine Männerdomäne? Sie haben es von A bis Z erlebt auf den Containerschiffen früher, dann später als, was waren Sie alles, 3. Offizierin, 2. Offizierin, Staffkapitänin und so weiter mit all den Aufgaben. Sie haben sich durchgekämpft. Wie häufig kamen Sie da auch mal an Ihre Grenzen?
Ja, ich glaube, es gehört zu allen Ausbildungsberufen oder Berufen, die man lernt, so ein bisschen dazu. Meine Eltern haben tatsächlich früher immer zu mir gesagt, so, Christina, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und das ist tatsächlich was, was ich mir öfter mal zwischendrin dann auch zu Herzen genommen hat. Oder wo man vielleicht auch einfach dann doch auch mal den Mund gehalten hat, obwohl man vielleicht lieber was gesagt hätte oder es selber anders gemacht hätte. Und man hat natürlich auch nicht nur Aufgaben, die einem gefallen, sondern manche Aufgaben liegen einem mehr, manche liegen einem weniger. Und da hat, glaube ich, in jedem Beruf mal jeder irgendwie einen schlechten Tag, wo er sich denkt, so, ach, warum mache ich das eigentlich? Gerade jetzt in der Seefahrt ist natürlich auch, dass man halt weit weg ist von zu Hause für einen längeren Zeitraum. Und auch manchmal auch wichtige Termine zu Hause verpasst, die Hochzeit des besten Freundes oder so, wenn das mit den Einsatzzeiten eben nicht übereinstimmt. Und da hat man dann natürlich schon mal Momente, wo man auch daran zweifelt. Und dann hat man aber auch die guten Momente, wo man sich denkt, so, wir haben einfach doch den schönsten Arbeitsplatz auch an Bord.
Gab es denn Situationen, wo man Ihnen auch gesagt hat, nee, Christina, du kannst das nicht?
So in dieser Klarheit würde ich sagen nicht. Also ich hatte natürlich Momente, gerade in meinem ersten Einsatz auf dem Containerschiff, da hatte ich einen ukrainischen Kollegen damals, der zu mir gesagt hat, ach, mach doch lieber was mit Kindern oder mit Kochen. Das hilft dir in deinem Leben später auch mal noch weiter.
Also was mussten sie sich schon auch anhören?
Ja, das ist natürlich schon, da schluckt man dann natürlich schon und denkt sich so, okay, man weiß, woran man ist. Vielleicht suche ich mir dann jemand anderen, der mir hier was beibringen kann an Bord, weil dann auch die Bereitschaft, einfach mir was beizubringen und mir was zu erklären, nicht so hoch war. Und dann ist es vielleicht eher so, dass man, so weiter man kommt in den Rängen und sich weiterentwickelt, natürlich oft auch in Beurteilungsgesprächen sitzt, wo man Feedback bekommt, auch zum Führungsstil und so weiter. Und wo doch auch oft das, was mich jetzt, oder was ich jetzt sagen würde, was mich in meiner Führungsposition auch ausmacht, also die Empathie, diesen Fokus auf das Miteinander, auf auch mal zuhören, andere Meinungen zulassen, dass das schon auch Punkte sind, für die ich kritisiert wurde in der Vergangenheit und wo ich heute doch auch stolz bin, dass man sich irgendwie selbst treu geblieben ist und dass man sich hat nicht verbiegen lassen über die Jahre.
Also Sie mussten sicher auch lernen, schlagfertig zu sein. Wie machen Sie es denn jetzt? Jetzt sind Sie ja die Chefin, jetzt sind Sie Kapitänin. Rächen Sie sich jetzt an den Kerl und machen die mal richtig klein? Oder sagen Sie jetzt auch, früher habe ich öfter mal den Mund gehalten, jetzt mache ich es auf jeden Fall nicht mehr?
Genau, also was der Vorteil an meiner Position jetzt ja ist, ist, dass ich wirklich quasi Einfluss nehmen kann. Das heißt, ich kann jetzt mein Team so behandeln, wie ich es auch für richtig halte, kann den Leuten die Möglichkeiten geben, sich auch zu entfalten und sich selbst einzubringen, die ich mir damals vielleicht an manchen Stellen auch gewünscht hätte. Und es ist natürlich auch so, was jetzt bei uns in der Firmenstruktur, wir sind natürlich super junge Teams auch auf der Brücke. Ich habe viele deutlich noch jünger als ich, Kollegen. Das heißt, wir sind in einem sehr modernen Team auch unterwegs, wo wir eben auch so modern zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Kollegen das auch zu schätzen wissen, die Freiheiten, die sie jetzt haben und dass wir eben so einen Teamansatz haben. Dass es eben nicht mehr wie früher ist, der Kapitän sagt, wo es lang geht, my way or gangway, also mein Weg oder die Gangway runter. So ist es heutzutage eben nicht mehr. Und ich finde, dass wir gerade auch als, nicht nur ich als Kapitänin, sondern auch meine jungen Kollegen, die jetzt frisch befördert sind, die in den letzten Jahren in die Position gekommen sind, dass wir da deutlich frischen Wind auch einfach in den Laden bringen.
In Ihrem, also das ist ja eine Lebensaufgabe eigentlich, zur See zu fahren, ne? Also Sie haben ja auch Arbeitszeiten, da sind Sie 3 Monate weg. Die Frage kam jetzt auch relativ häufig von unseren Hörerinnen und Hörern. Wie sehr verschmelzen denn da in Ihrer Branche dann auch, wenn man so lange auf See unterwegs ist, Beruf und Leben so miteinander? Ist das, kann man das gar nicht mehr auseinanderhalten?
Genau, also es ist natürlich schon eine ganz besondere Situation, denn wir leben und arbeiten ja an unserem Arbeitsplatz. Und da ist es, glaube ich, schon noch mal intensiver als jetzt, sage ich mal, bei einem normalen 9-to-5-Bürojob, weil man natürlich auch, wenn die Arbeitszeit eigentlich vorbei ist, mit den Kollegen noch zu tun hat. Man geht zusammen essen, man ist auch so der erste Ansprechpartner, auch wenn zu Hause mal was nicht läuft. Man kann das natürlich nie komplett ausblenden. Und es ist schon so, dass die Kollegen auch zumindest für die Zeit, die man zusammen verbringt, so ein bisschen zur Ersatzfamilie werden. Und natürlich auch die Dinge, die wir erleben an Bord, uns auch als Team natürlich sehr stark zusammenschweißen.
Ja, Julia aus Kränkingen, SWR1-Hörerin, fragt zum Beispiel, was ist denn, wenn jemand zu Hause stirbt? Also wird man dann da ausgeflogen? Was passiert da?
Genau, also wir versuchen natürlich die Kollegen, die irgendwie einen Notfall zu Hause haben, was ja auch eine ernsthafte Krankheit zum Beispiel sein kann, Autounfall oder Tod eines nahestehenden Familienmitglieds, dass wir die Kollegen schnellstmöglich nach Hause bringen. Das ist natürlich, sag ich mal, eingeschränkt möglich. Weil wenn man gerade auf so einer Transreise, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, ist und man hat dann jetzt eben 3 Seetage, dann kann man nicht mit dem Hubschrauber abgeholt werden, sondern man muss dann eben bis zum nächsten Hafen an Bord bleiben. Aber das kommt natürlich nicht so häufig vor, sondern unsere normalen Reisen sind ja eigentlich Reisen, wo wir jeden zweiten Tag zumindest irgendwo im Hafen liegen. Und wenn man jetzt nicht gerade nach Spitzbergen unterwegs ist, dann hat man eigentlich auch von überall auf der Welt die Möglichkeit, nach Hause zu fliegen.
Da muss man sich aber ein bisschen mit arrangieren, stelle ich mir vor, ne?
Genau, also es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel auch gerade in den höheren Positionen, jetzt gerade bei mir auf der Brücke auch im Kollegenkreis, dass wir natürlich ersetzt werden müssen. Das heißt, die Kollegen können nicht einfach absteigen. So wäre das jetzt in meinem Fall ja auch. Ja. Also ich müsste einen Kollegen haben, der mich quasi ablöst. Aber das wäre jetzt zum Beispiel meine Aufgabe. Also die Firma könnte mich jetzt im Urlaub anrufen und wenn die dann sagen würden, der Kollege braucht jemanden, der hat einen Familiennotfall, dann würde ich morgen in Warnemünde mit in meinem kleinen Köfferchen quasi bereitstehen, um ihn dann auch abzulösen, damit er schnellstmöglich nach Hause kommt.
Ich habe hier noch so ein bisschen, ich hatte ja eigentlich vorhin gesagt, wir machen noch ein bisschen Schifffahrt für Anfänger. Aber eine Sache würde mich dann schon noch interessieren. Wir hatten vorhin so kurz das An- und Ablegemanöver. Und da ist es ja schwierig. Da haben Sie gesagt, jeder Hafen hat eine andere Strömung. Da kommt es ein bisschen drauf an, da muss man sich wirklich konzentrieren. Kann ich mir also so vorstellen wie Start und Landung beim Flug?
Ja, ich glaube, es ist vergleichbar. Wobei, ich glaube, im Flugzeug, da bin ich ja nicht die Fachfrau dafür, aber ich glaube, da läuft viel automatisiert ab, während tatsächlich An- und Ablegen bei uns noch Handarbeit ist. Also da fahren wir das Schiff auch wirklich selber. Da ist auch der Lotse dann raus. Da hat er wirklich nur noch eine beratende Funktion und steht nebendran und das machen wir selber. Da kommt oft die Frage tatsächlich, fahre ich als Kapitänin immer das Schiff selber beim An- und Ablegen? Und das ist ein klares Jein. Also es gibt Manöver, die ich selber fahre. Ich teile die Anlegemanöver, weil das die, sag ich mal, schwierigeren Manöver sind. Eigentlich so 50-50 mit dem Staffkapitän, der ja auch irgendwann Kapitän werden möchte und das dann schon können muss. Und alle anderen Manöver, also gerade die Ablegemanöver, teilen wir unter den anderen Offizieren auf, je nachdem, wie gut die dann auch schon sind, wie viel Erfahrung die haben. Und dann kommt es natürlich immer auf die Schwierigkeit des Hafens an, wie ist auch das Wetter und je nach Schwierigkeitsstufe dürfen dann alle einmal fahren.
Ja.
Weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass quasi das Team das auch ohne mich hinkriegt. Und ist natürlich auch für mich ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass in meinem Team die Leute alle Schiff fahren können.
Ja, also unverzichtbar zu sein ist auf dem Schiff wahrscheinlich auch gar nicht so eine gute Idee, ne?
Genau, das ist, was man nicht versuchen sollte.
Ja, ja. Wir haben sehr fachkundige Fragen hier von den SWR1-Hörern. Armin zum Beispiel aus Kirchheim-Tech, der fragt, wie funktioniert es denn, wenn es mal ein bisschen enger wird, Beispiel beim Verlassen des Hafens, gibt es da feste Verkehrsregeln, sowas wie rechts vor links, oder übernimmt eine übergeordnete Stelle die Regelung, so wie beim Flughafen?
Oh, das ist auch eine richtig gute Frage, denn es gibt tatsächlich auch die verschiedensten Szenarien für die verschiedensten Häfen. Also es gibt sowas, das heißt Verkehrstrennungsgebiet. Das gibt es gerade im Englischen Kanal viel, also vor den Häfen wie zum Beispiel Dover oder auch Southampton. Das kann man sich vorstellen wie eine Autobahn. Also da gibt es wirklich vorgegebene Fahrspuren mit Einbahnstraßenprinzip, wo die Schiffe dann quasi durch diese Straßen gelenkt werden. Dann gibt es aber auch Häfen, da gibt es eine Verkehrsleitzentrale. Das ist, glaube ich, das, was dem Fliegen am nächsten kommt. Das heißt, man kommuniziert mit einem Tower über Funk und wird tatsächlich angeleitet, wer Vorfahrt hat, welches Schiff darf zuerst, wer bekommt den Lotsen zuerst, in welcher Reihenfolge müssen wir uns da einreihen. Das ist zum Beispiel gerade in der Karibik auch oft so, in Häfen, zum Beispiel St. Martin, Philippsburg, wo morgens irgendwie 6 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig quasi ankommen wollen, wo man dann schon jemanden braucht, der sagt, okay, nicht alle gleichzeitig, jetzt nacheinander.
Ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn man dann mit so einem 250-Meter-Schiff da einläuft und dann kommt plötzlich so ein China-Containerschiff von Stadtgröße auf einen zu, dann muss man schon schauen, wo man bleibt, ne?
Genau, und gerade zum Beispiel Hamburg ist ja auch ein Hafen, wo wirklich viel los ist. Da kommen zum Beispiel auch für unsere Fahrt durch den Hafen kommen 2 Lotsen. Das heißt, ein Lotse, der uns wirklich berät, auch navigatorisch, und der andere Lotse, der sich rein auf den Funkverkehr konzentriert und uns quasi den Platz freiräumt, könnte man so sagen, der aufpasst, dass die Fähren uns nicht in die Quere kommen, dass abgesprochen wird, wie wir uns mit anderen Schiffen begegnen wollen.
Noch eine Frage zum Navigieren kommt von Ursi aus Stuttgart. Die möchte wissen, seitens Russland wurden ja die GPS-Verbindungen gestört. Wie navigiert man denn ein Schiff unter solchen erschwerten Bedingungen?
Das ist tatsächlich ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Also gerade für die Kollegen, die gerade auf Schiffen in der Ostsee unterwegs sind, wo die von diesen gestörten Signalen betroffen sind. Und dann ist es quasi back to the roots, kann man sagen. Also zurück zum alten Handwerkszeug. Also da geht es dann um Peilungen, Kreuzkoppeln, Vorauskoppeln und solche Sachen. Und das funktioniert auch heute. Also wir arbeiten ja auf der Brücke mit elektronischen Seekarten mittlerweile. Also nicht mehr mit der klassischen Papierseekarte, wie man das so manchmal aus dem Traumschiff auch kennt. Und aber auch diese ganzen, sag ich mal, Handwerkstechniken funktionieren auch an der elektronischen Seekarte.
Ich habe neulich im Auto noch so eine Straßenkarte gefunden, so eine alte, und dachte so, meine Straßenkartenlesefähigkeiten, die sind wahrscheinlich ziemlich verkümmert. Das darf Ihnen nicht passieren.
Das darf nicht passieren. Und es ist aber auch so, dass
Realität ist, dass es doch ein bisschen schwierig geworden ist.
Also jetzt wieder auf der Papierseekarte zu arbeiten, da braucht man wieder so ein paar Momente, um wieder reinzukommen. Aber die Handhabung auf der elektronischen Seekarte ist sehr ähnlich. Nur, dass man es eben nicht mehr mit Dreiecken und Zirkel macht, sondern dass man dafür jetzt elektronische Tools hat, an die man sich ja auch erstmal gewöhnen musste, als das damals so aufgekommen ist. Das hat sich ja auch wahnsinnig entwickelt über die letzten, sag ich mal, 10 Jahre. Also als ich bei AIDA angefangen habe, 2013, damals ja auf AIDA Luna, war tatsächlich mein erstes Schiff. Das ist vielleicht auch ganz witzig, weil sich so der Kreis ja jetzt irgendwie wieder schließt, haben wir nur mit Papierseekarten gearbeitet. Und was sich da quasi über die Jahre entwickelt hat, dass wir jetzt wo angekommen sind, wo man quasi ja nur noch mit elektronischen Seekarten unterwegs ist, ist schon eine Sache. Aber ja, das ist auf jeden Fall mit dem GPS Jamming, wie wir dazu sagen, ist tatsächlich ein großes Thema, auch für die Kollegen.
Es gab noch viele andere technische Fragen, die ich Ihnen so im Off gestellt habe. Ich kann nur zurückmelden, wir schaffen die jetzt alle nicht mehr, aber Sie haben wirklich zu jeder Frage auch tatsächlich eine Antwort parat und können dazu was sagen. Jetzt haben Sie sich Ihren Traum erfüllt, Sie sind Kapitänin geworden. Sind Sie eine rastlose Person oder sagen Sie, jetzt darf es gerne für immer so bleiben oder haben Sie noch größere Pläne? Wollen Sie die AIDA noch ganz übernehmen?
Also ganz große Pläne habe ich dann jetzt noch nicht. Ich freue mich jetzt erstmal, dass ich quasi diese Position erreicht habe und freue mich da, mich da auch auszuleben und mich irgendwie einzubringen. Und falls es dann doch irgendwie langweilig werden sollte, dann gibt es natürlich auch firmenintern immer Möglichkeiten, sich nochmal weiterzuentwickeln. Also beliebt sind natürlich zum Beispiel Weltreisen, weil das nochmal so eine ganz eigene Herausforderung ist. Erstmal, weil man wirklich jeden Tag quasi einen anderen Hafen hat. Weil man auch noch mehr mit dem Wetter rechnen muss. Und man ist natürlich 4 Monate mehr oder weniger mit denselben Gästen an Bord. Oder auch Neubauprojekte. Da kommen ja auch 2 neue Schiffe auf uns zu bald. Oder auch so Sachen wie jetzt Evolution-Projekt, wo die Schiffe einmal so grundsaniert werden, sind dann immer Sachen, wo man sich nochmal einbringen kann.
Also ich bin gespannt. Ich sehe Sie noch weit kommen. Bin gespannt und wünsche Ihnen alles Gute. Toll, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und ich würde sagen, allzeit gute Fahrt. Sagt man das so?
Okay. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Sehr gut.
Vielen lieben Dank.
Danke, Frau Steinle.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.